NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind einige unserer Themen heute. Paukenschlag von der FED. Die amerikanische Notenbank setzt ihre Anleihekäufe unverändert fort. Wir berichten und kommentieren. Vernichtung von Chemiewaffen. Syriens Machthaber Assad hat in einem Interview den USA freie Hand gegeben und Befangenheitsanträge abgelehnt. Der NSU-Prozess wurde fortgesetzt und eine neue Zeugin belastet Beate Zschäpe schwer. Das und mehr jetzt hier im Echo des Tages. Ich bin Anna Osius. Schön, dass Sie dabei sind. Tja, monatelang hatten Anleger dem Tag entgegengefiebert, hatten einen Kurswechsel der FED erwartet und gestern Abend ist die überraschende Entscheidung gefallen. Die amerikanische Notenbank setzt ihre monatlichen Anleihekäufe unvermindert fort, unterstützt also auch künftig die Konjunktur in den USA, indem sie jeden Monat Staatsanleihen kauft und damit dann frisches Geld in die Märkte pumpt. Ja, und die Börse reagierte heute prompt. Der DAX schoss auf ein Allzeithoch. Kritiker befürchten jetzt eine Inflation. Aus Washington, Martin Ganselmeier.
Den verblüfften Journalisten gegenüber tat Ben Bernanke so, als verstehe er die überraschten Reaktionen nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, je gesagt zu haben, dass wir in dieser Sitzung irgendetwas Besonderes machen, gab sich der Chef der amerikanischen Notenbank betont unaufgeregt.
Well, I don't recall stating that we would do any particular thing in this meeting.
Dabei war es Bernanke selbst, der im Mai die Aktienmärkte in Unruhe versetzt hatte. Damals deutete er an, dass die monatlichen Anleihekäufe in Höhe von 85 Milliarden Dollar im Herbst behutsam verringert werden könnten. Seither rechnete die Finanzwelt für September mit einem Kurswechsel in der Geldpolitik, zumindest mit einem vorsichtigen Einstieg in den Ausstieg aus der Politik des billigen Geldes. Doch für die amerikanische Notenbank hat sich die Lage seit Mai verändert. Die wirtschaftlichen Daten der vergangenen Monate seien nicht robust genug, sagte Bernanke und fügte selbstkritisch hinzu, die FED sei damals zu optimistisch gewesen. Zumal die Ausgabenkürzungen im amerikanischen Staatshaushalt für zusätzliche Verunsicherung sorgen. Im Lichte dieser Unsicherheitsfaktoren hat die FED entschieden, vor einem Kurswechsel mehr Beweise für eine nachhaltige Wirtschaftserholung abzuwarten. Weltweit reagierten die Börsen euphorisch. Der Dow Jones Index und der DAX erreichten neue Rekordwerte. 800 Milliarden Dollar frisches Geld hat die FED im vergangenen Jahr in den Markt gepumpt. Ein Ende des Finanzdopings ist vorerst nicht in Sicht. Expertin Christine Romans verglich im Sender CNN die fortgesetzten Anleihekäufe der FED mit einem dicken Wasserstrahl an Geld.
It is a spigot of money. I mean, think of Ben Bernanke with a fire hose.
Stellen Sie sich Ben Bernanke mit einem Feuerwehrschlauch vor, der jeden Monat 85 Milliarden Dollar in die Wirtschaft pumpt. Das geht jetzt mit Hochdruck weiter.
That continues full blast for now.
Anders als die Europäische Zentralbank muss sich die amerikanische Notenbank nicht nur um die Stabilität der Währung kümmern, sondern auch um eine möglichst niedrige Arbeitslosigkeit. Die Milliardenspritzen haben ein ideales Umfeld für Investoren und Häuslebauer in den USA geschaffen. Die meisten Experten erwarten nun weitere Impulse auf dem Immobilienmarkt und positive Auswirkungen auf die Konjunktur. Auch an der Wall Street stiegen die Kurse innerhalb eines Jahres um 20%, was sich positiv auf die Konsumfreude vieler US-Bürger auswirkt. Kritiker warnen jedoch vor neuen Preisblasen, sowohl an der Börse als auch auf dem Häusermarkt. Merrill Whitmer, Vorstandsmitglied bei Berkshire Hathaway im Sender CNBC. Das wird die Spekulation anheizen und es könnte eine Blase entstehen. Irgendwann müssen wir dafür die Zeche zahlen. Noch gibt es keine Anzeichen für eine Inflation in Amerika. Die Teuerungsrate lag zuletzt bei 1,5%. Doch langfristig wird es immer schwerer, warnt Investmentbanker Jeff Rosenberg, die ultralockere Geldpolitik fortzusetzen, ohne eine Inflation zu ernten. Die FED hat eine Chance verpasst. Kurzfristig freuen sich die Märkte. Sie lieben die Politik des billigen Geldes. Umso schwerer werde es jetzt für die amerikanische Notenbank, irgendwann den nötigen Kurswechsel einzuleiten. Dass die Wende noch in der Amtszeit des amtierenden Notenbankchefs eingeleitet wird, daran zweifeln die meisten Finanzexperten in den USA. Bis Ende Januar noch läuft die Amtszeit von Ben Bernanke. Klare Favoritin auf seine Nachfolge ist derzeit Janet Yellen. Und sie gilt als noch stärkere Befürworterin einer ultralockeren Geldpolitik.
Tja, die ultralockere Geldpolitik. Das ist die große Frage nach der Entscheidung der amerikanischen Notenbank. Kurbelt sie die Konjunktur an oder droht eine neue Krise? Die Folgen und Gefahren des billigen Geldes kommentiert Ulrich Ueckerseifer.
Das dicke Ende kommt noch. Aber bis es soweit ist, werden wahrscheinlich noch Jahre vergehen. Vorerst ist die große Wende in der Geldpolitik erstmal abgesagt. Die Zocker freuen sich, die Börsenhändler lehnen sich entspannt zurück. Es gibt weiter reichlich billiges Geld auf der Welt. Die amerikanische Notenbank Fed kauft nach wie vor jeden Monat für 85 Milliarden Dollar Anleihen. Damit hält sie die langfristigen Zinsen niedrig, wovon der Staat, Unternehmen und Hauskäufer profitieren. Diese Käufe sind der Kern einer Geldpolitik, für die es in der Geschichte kein Beispiel gibt. Und deshalb auch keine Erfahrung, wie man aus so einer extremen Politik des billigen Geldes wieder rauskommt. Vor einigen Monaten hatte es Ben Bernanke, der Chef der Fed, erstmals probiert und angekündigt, dass man bald nicht mehr so viele Anleihen kaufen werde oder anders ausgedrückt, nicht mehr so viel Geld drucken. Allein die Ankündigung hat gereicht, um die Zinsen schneller steigen zu lassen, als es den Amerikanern lieb sein konnte. Die Zinsen für 10-jährige US-Staatsanleihen haben sich nur 3 Monaten fast verdoppelt, stiegen von gut 1,5 auf rund 3%. Das Niveau ist immer noch alles andere als hoch. Doch der schnelle Anstieg, er hat die Geldhüter in Washington wohl erschreckt. Auch, weil sie offensichtlich der Erholung der Wirtschaft in den USA noch nicht so recht trauen. Die Notenbanker, sie stecken in einem Dilemma. Beendet man die Politik des billigen Geldes zu früh, gefährdet man den Aufschwung nach der Krise. Hält man die Zinsen zu lange niedrig, riskiert man Blasen. Ben Bernanke hat sich entschieden, das Geld bleibt billig. Das hat Folgen, in den USA wie auch bei uns. Die Aktienkurse, sie werden weiter steigen. Das kann eine Blase werden. Und wenn die Immobilienpreise auch außerhalb der Metropolen kräftig anziehen, dann könnte sich zur Aktienblase auch noch eine Immobilienblase gesellen. Das ist die logische Folge, wenn Geld zu lange zu billig ist. Darum sollte man sich jetzt genau überlegen, ob der Einstieg in die vermeintlich so sicheren Sachwerte wirklich so sicher ist. Denn wie gesagt, das dicke Ende kommt noch. Wahrscheinlich steuern wir bereits jetzt auf die nächste Blase zu. Grundsätzlich gibt es zwar gute Argumente für den Aktienkauf, gerade in Zeiten, in denen es auf dem Festgeldkonto nicht mal einen Ausgleich für die Inflation gibt. Doch zu Höchstpreisen zu kaufen, das war noch selten eine gute Idee. Vielleicht ist für Anleger abwarten im Moment einfach die beste Strategie.
Ein Kommentar von Ulrich Ueckerseifer für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Iran strebt nicht nach Atomwaffen. Das hat Irans neuer Präsident Hassan Rouhani gegenüber dem amerikanischen Sender NBC gesagt. Und das ist ja durchaus eine Überraschung. Der Iran steht ja schon lange in dem Verdacht, Atomwaffen zu produzieren. Und vor allem schlägt er bislang ja immer einen sehr scharfen Ton gegenüber dem Westen an. Jetzt scheint es unter dem neuen Präsidenten eine Art Entspannungspolitik zu geben. Ralf Siener berichtet.
In seinem ersten Interview mit einem westlichen Fernsehsender schlug Irans neuer Präsident Hassan Rouhani einen betont freundlichen Ton gegenüber den USA an. US-Präsident Obama habe ihm zu seiner Wahl im Juni gratuliert, und zwar in einem ausgesprochen positiven und konstruktiven Ton, unterstrich Rouhani und betonte gegenüber dem US-Fernsehsender NBC, er sehe die Chance eines Durchbruchs bei den Atomgesprächen mit den USA.
We have never pursued or sought a nuclear bomb, and we are not going to do so.
Iran habe niemals nach einer atomaren Bombe gestrebt und werde das auch in Zukunft nicht tun, betonte Präsident Rouhani.
We are solely seeking peaceful nuclear technology.
Es gehe Teheran ausschließlich um die friedliche Nutzung der Kernenergie. Auf die NBC-Nachfrage, ob der Iran unter keinen Umständen eine Atombombe bauen werde, unterstrich Präsident Rouhani. Die Antwort auf diese Frage liegt auf der Hand. Wir haben immer wieder gesagt, dass wir unter keinen Umständen Massenvernichtungswaffen anstreben und auch keine Atomwaffen. Wir werden das niemals tun.
Nor will we ever.
Irans Präsident versucht, seine amerikanischen Verhandlungspartner via NBC davon zu überzeugen, dass er keine Marionette des geistlichen Führers Ali Khamenei ist, sondern bei den Verhandlungen über das iranische Atomprogramm volle Handlungsfreiheit hat. Was das Nuklearprogramm angeht, hat diese Regierung die volle Macht und Autorität.
And has complete authority.
Er habe das Verhandlungsmandat seinem Außenminister übertragen. Von iranischer Seite werde es bei den zukünftigen Atomverhandlungen keine Probleme geben, kündigte der iranische Präsident an. Zurückhaltender reagierte Rouhani auf die NBC-Frage zu Irans Verbündeten und Nachbarn Syrien.
Can you assure the world?
Können Sie der Welt versichern, dass Präsident Assad sein gesamtes Chemiewaffenarsenal aufgeben wird? Er könne nicht für die syrische Regierung sprechen, entgegnete der iranische Präsident.
We are not the Syrian government.
Aber der Iran sei an der Zerstörung von Massenvernichtungswaffen interessiert. Präsident Obama begrüße die positiven Signale aus Teheran, sagte der Sprecher des Weißen Hauses. Der US-Präsident selber hatte am vergangenen Wochenende ebenfalls in einem Fernsehinterview betont, dass ihn ein sich nuklear bewaffnender Iran weit mehr beunruhige als Assads Chemiewaffen. Ich denke, dass die Iraner begreifen, dass ihr Atomprogramm für uns Amerikaner ein weit wichtigeres Thema ist als das Thema Chemiewaffen. In einem Punkt sind sich der amerikanische und der iranische Präsident offenbar einig. Es gibt die Chance einer friedlichen Lösung, was das Teheraner Nuklearprogramm betrifft.
There is the potential of resolving these issues diplomatically.
Ein Treffen zwischen Obama und Rouhani am Rande der UN-Vollversammlung in der kommenden Woche ist nicht ausgeschlossen.
Tja, irgendwie scheint es im Moment Mode zu sein, für Präsidenten per Interview bei amerikanischen Fernsehsendern zu kommunizieren. Auch Syriens Machthaber Assad hat sich jetzt US-Journalisten im Interview gestellt. Er versucht ja momentan so einiges, um den US-Militärschlag gegen sein Regime doch noch abzuwenden. Und seine manchmal etwas trotzigen Antworten im Interview dürften die US-Regierung sehr interessieren. Immerhin hat Assad den USA jetzt freie Hand gegeben, seine Chemiewaffen zu vernichten.
Syriens Präsident Bashar al-Assad kann sich zurücklehnen. Ruhig beantwortet er die Fragen der Reporter des US-amerikanischen Senders Fox News. Sein Heimvorteil beruht nicht nur darauf, dass er das Interview in Damaskus gibt. Assad hat sich, nach seiner Auffassung, bereit erklärt, die Karten auf den Tisch zu legen. Jetzt kann er sich kompromissbereit zeigen, auch bei scheinbar provozierenden Fragen. Es waren die USA, die sie aufgefordert haben, ihre Chemiewaffen zu zerstören. Wären sie bereit, ihre Waffen den USA zu überstellen, damit sie dort vernichtet werden? Selbst eine solche Frage bringt Assad nicht aus dem Konzept. Selbstverständlich sei Syrien bereit, jedem Land der Welt seine Chemiewaffen zu überstellen. Es kostet viel Geld, vielleicht 1 Milliarde Dollar. Und es ist sehr, sehr gefährlich für die Umwelt. Aber wenn die USA bereit sind, die Kosten und das Risiko zu tragen, warum sollten sie es nicht tun? Für den Reporter ist das nicht eindeutig. Keine Bedingungen? Nein, wir stellen keine Bedingungen. Die Chemiewaffen können überall zerstört werden. Ganz gleich, welches Land das Risiko für diese Waffen tragen will, es soll sie übernehmen. Dass Syrien das Geld nicht hat, ist klar. Seit 2,5 Jahren versinkt das Land mehr und mehr im Krieg. Vor allem arme Leute waren vom Land in die Vororte von Damaskus gezogen, um dort Arbeit zu finden. Die Rebellen haben in den Vororten zahlreiche Unterstützer. Für Assad ist das aber noch kein Grund, hier Giftgas gegen die Zivilbevölkerung einzusetzen. Chemische Kampfstoffe wie Saringas setzt man nicht ein, wenn die eigenen Truppen vor Ort sind. Außerdem benutzt man so etwas nicht, wenn man auf dem Vormarsch ist. Wir waren nicht auf dem Rückzug und wir wurden nicht geschlagen. Im Gegenteil, unsere Armee war im Vorteil. Die Frage nach Chemiewaffen ist für Assad nur ein Randaspekt. Im Interview macht er deutlich, dass ein anderes Thema viel schwerer wiegt. Islamistische Kämpfer und Dschihadisten aus mehr als 80 Ländern seien derzeit in Syrien. Vor allem im Norden Syriens gewinnen zunehmend Gruppen an Einfluss, die Al-Qaida nahestehen.
Sabine Rossi berichtete. Und wir bleiben in Nahost, denn auch Ägypten kommt nicht zur Ruhe. Die ägyptischen Sicherheitskräfte sind heute wieder massiv gegen militante Anhänger des gestürzten Präsidenten Mohamed Morsi vorgegangen. Armee und Polizei rückten in einer Ortschaft bei Kairo vor, um das Gebiet wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Bei heftigen Schusswechseln mit Islamisten wurde da ein Polizeigeneral getötet. Aus Kairo, Björn Blaschke.
Ein Reporter der Nachrichtenplattform Yom Sabah beschrieb am Mittag, was in den frühen Morgenstunden in Kirdasa passierte. Um 5 Uhr morgens sind Polizeikräfte und Armeeeinheiten in Kirdasa eingerückt. Es gab gewaltsame Zusammenstöße mit Terroristen, die von Hausdächern auf die Soldaten und Polizisten geschossen haben. Die Polizei hatte die Anwohner zuvor über Lautsprecher dazu aufgerufen und gewarnt, Terroristen und Fremde nicht auf die Dächer zu lassen. Aber einige Bewaffnete hatten es trotzdem geschafft. Zum Beispiel sind sie auf das Dach einer Schule gelangt, die die Muslimbruderschaft betreibt, und sie haben angefangen zu schießen. Kirdasa ist ein Sinnbild für die Gewalt, die die Gesellschaft Ägyptens erlebt, seit das Militär am 3. Juli Mohamed Morsi als Staatsoberhaupt absetzte, nach wochenlangen Massenprotesten gegen ihn. Denn mit der Absetzung Morsis bauten dessen Anhänger, Muslimbrüder, aber auch Mitglieder anderer Islamistengruppen 2 Solidaritätslager aus. Als Sicherheitskräfte diese Camps am 14. August räumten, ging eine Welle der Gewalt durch Ägypten mit mehr als 1.000 Toten. In Kirdasa griffen militante Islamisten eine Polizeiwache an und ermordeten 15 Polizisten. Videoaufnahmen von dem Blutbad gingen um die Welt. Seit dem 14. August war Kirdasa ein Ort, der außerhalb staatlicher Kontrolle stand. Damit ein Fluchtpunkt für hochrangige Mitglieder der Jamaat Islamiyah. Diese Organisation hat während der Präsidentschaft Mursis mit der Muslimbruderschaft zusammengearbeitet. Im Westen war sie schon länger bekannt, weil sie für mehrere schwere Attentate in den 80er und 90er Jahren verantwortlich zeichnete. Mit der Erstürmung Kirdasas, bei der mehrere Islamisten verhaftet wurden, wollen die Behörden das Gewaltmonopol wiederherstellen, wie General Abdel Fattah Osman erklärte, der Chef der Informationsabteilung im Innenministerium. Wir werden in Kirdasa bleiben, bis die Sicherheit dort wieder komplett hergestellt ist und alle gesuchten Terroristen von Kirdasa und Umgebung verhaftet sind. Die Sicherheitskräfte werden Kirdasa erst verlassen, wenn sie die Sicherheit wiederhergestellt haben und Ruhe und Frieden unter den Leuten herrscht. Ein Grund dafür, dass die Sicherheitskräfte Kirdasa erst jetzt, mehr als einen Monat nach der Besetzung des Ortes, stürmten, wurde nicht bekannt gegeben. Allerdings heißt es von Polizei und Armee, dass sie derzeit im ganzen Land damit beschäftigt sind, Ordnung herzustellen. Seit Wochen sind Militäreinheiten mit militanten Islamisten vom Schlager Al-Qaidas in Kämpfe auf dem Sinai verwickelt. Und erst Anfang der Woche stürmten Sicherheitskräfte eine etwa 120.000 Einwohner zählende Stadt, 300 Kilometer südlich von Kairo. Auch dort hatten Islamisten nach der Entmachtung Mursis ein eigenes Herrschaftssystem aufgebaut und die normale Bevölkerung, darunter viele Christen, drangsaliert. Und weitere Räumungsaktionen dürften noch bevorstehen, da Islamisten auch noch andere Orte in Ägypten beherrschen. Derweil gehen militante Islamisten mehr und mehr zu Untergrundaktionen über. Erst jetzt wieder wurden an einer U-Bahn-Linie von Kairo zwei Sprengsätze gefunden. Für deren Entschärfung wurde das gesamte Netz für mehrere Stunden stillgelegt.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Jahrelang wurden hier in Deutschland rückfallgefährdete Kriminelle bei besonders schweren Straftaten zu Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Vor einiger Zeit wurde ja festgestellt, dass das nicht rechtmäßig ist. Viele Sicherungsverwahrte sind auf freien Fuß gekommen, auch wenn sie immer noch gefährlich sind. Und außerdem soll den Straftätern jetzt eine Entschädigung gezahlt werden. Seitdem haben sich der Bund und die Länder gestritten, wer zahlen muss. Und heute hat der Bundesgerichtshof entschieden, es sind die Bundesländer, die für die Straftäter aufkommen müssen. Insgesamt haben jetzt mehr als 80 Täter Anspruch auf Schadensersatz. Im aktuellen Fall geht es erstmal um 4 aus Baden-Württemberg. Aus Karlsruhe berichtet Martin Röber.
Nicht der Bund, sondern das Land Baden-Württemberg muss 4 Straftätern Schadensersatz wegen nachträglich verlängerter Sicherungsverwahrung zahlen. Die Urteile des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom November vergangenen Jahres wurden bestätigt. Es geht um Summen zwischen 49.000 und 73.000 Euro. Alle 4 Kläger waren zwischen 1977 und 1986 wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs von Kindern zu langjährigen Freiheitsstrafen mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Bis 1998 war die Sicherungsverwahrung auf maximal 10 Jahre begrenzt. Nach Ablauf dieser Höchstfrist war der Untergebrachte zu entlassen. Nach Inkrafttreten einer Gesetzesänderung entfiel die 10-Jahresfrist. Die Unterbringung konnte verlängert werden. Und das galt auch für Altfälle. Doch gemäß dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg vom Dezember 2009 verstößt eine nachträgliche Verlängerung der Sicherungsverwahrung gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Im Mai 2011 schloss sich auch das Bundesverfassungsgericht dieser Meinung an. Die Europäische Menschenrechtskonvention gewährt für solche Fälle einen direkten Anspruch auf Schadensersatz. Dabei spielt es keine Rolle, ob die betroffenen Richter schuldhaft gehandelt haben. Das Oberlandesgericht Karlsruhe berechnete für jeden Monat eine Entschädigung von 500 Euro. Das verurteilte Land Baden-Württemberg sah sich aber als falsche Adresse für Schadensersatzansprüche. Deshalb ging es zum Bundesgerichtshof in die Revision. Begründung: Die Strafgerichte des Landes, die eine Fortsetzung der Sicherungsverwahrung anordneten, hätten nach der vom Bund geschaffenen Rechtslage so handeln müssen. Also solle der Bund für den Schadensersatz aufkommen. Der BGH urteilt aber, der unmittelbare Eingriff in die Freiheitsrechte der Kläger sei erst durch die Justizbehörden des Landes erfolgt. Von der Entscheidung sind nach Schätzungen zwischen 80 und 100 Straftäter betroffen.
Ein Bericht von Martin Röber. Den Staaten der Europäischen Union entgehen offenbar jedes Jahr milliardenschwere Einnahmen aus der Mehrwertsteuer. Das hat eine Studie in Brüssel heute ergeben. Nach Schätzung der EU-Kommission geht rund ein Drittel des Verlustes auf Betrug zurück. Allein Deutschland verliert jährlich rund 27 Milliarden Euro. Aus Brüssel Martin Bohne.
Die EU-Staaten lassen sich fast ein Fünftel der Einnahmen aus der Mehrwertsteuer entgehen. Das geht aus einer Studie hervor, die von der EU-Kommission in Auftrag gegeben wurde. Demzufolge lagen die tatsächlichen Mehrwertsteuereinnahmen im Jahre 2011 um fast 200 Milliarden Euro unter der Summe, die eigentlich an die Finanzämter hätte fließen müssen. Diese enorme Einnahmelücke sei völlig inakzeptabel, sagte dazu EU-Steuerkommissar Schemeter, vor allem angesichts der desolaten Haushaltslage in vielen Ländern. Auch dem deutschen Fiskus entgingen 27 Milliarden Euro. Das entspricht immerhin 1% der gesamten Wirtschaftsleistung. Aber damit steht die Bundesrepublik noch vergleichsweise gut da. Rumänien verlor Einnahmen in Höhe von ganzen 8% des BIP, Griechenland 5%, Italien über 2%. Der EU-Durchschnitt liegt bei 1,5%. Die Gründe für die Mindereinnahmen sind vielfältig. Ausfälle ergeben sich etwa, wenn Unternehmen insolvent werden und die Steuer nicht mehr entrichten können. Auch gibt es viele legale Schlupflöcher. Ein beträchtlicher Teil der Verluste wird allerdings durch Betrug verursacht. Bis zu einem Drittel, schätzen Experten. Berühmt-berüchtigt sind dabei sogenannte Karussellgeschäfte, bei denen Waren mit Hilfe von Scheinfirmen viele Male über die Landesgrenzen hinweg verkauft werden. Solchen Betrügereien könnte der Boden entzogen werden, wenn in der EU nur noch der Endabnehmer einer Ware die Umsatzsteuer bezahlen müsste. Die EU-Kommission dringt schon lange auf eine solche Vereinfachung.
Der Prozess gegen die rechtsextreme Terrorgruppe NSU ist heute fortgesetzt worden. Das Gericht in München hat einen Befangenheitsantrag der Verteidigung gegen alle 5 Richter abgelehnt. Es war deswegen gestern ja zu einer Unterbrechung gekommen. Heute wurden wieder mehrere Zeugen vernommen, darunter auch eine Zeugin, die bislang noch niemand kannte und die spektakuläre Neuigkeiten hatte, was den NSU-Mord in Dortmund betrifft.
Kurz vor der Mittagspause ließ Nebenklägeranwältin Doris Dierbach eine kleine Bombe platzen. Sie stellte einen Beweisantrag, in dem gefordert wird, eine bislang unbekannte Zeugin vor Gericht zu hören.
Diese Zeugin kann was dazu sagen, dass in einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit 2 Mordtaten, nämlich der Mordtat in Dortmund und der Mordtat in Kassel, Frau Zschäpe in Dortmund vor Ort gewesen ist, und zwar zusammen mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt.
Die Zeugin will das Trio in der ersten Aprilwoche 2006 auf einem unbebauten Grundstück im Dortmunder Stadtteil Brakel gesehen haben. Im Umfeld des Grundstücks sollen mehrfach Wohnmobile dauerhaft abgestellt worden sein, zuletzt im März 2006, also unmittelbar vor den Morden in Kassel und Dortmund. Und auf dem Grundstück selbst soll es schon in den Monaten vorher verdächtige Aktivitäten gegeben haben. 2 Männer, einer davon ein bulliger Skinhead, hätten dort wochenlang nachts mehrere Gruben gegraben. Am Ende seien Spielgeräte aufgestellt worden, unter anderem eine Schaukel, die allerdings so nah am Palisadenzaun gestanden habe, dass sie gar nicht zu benutzen war.
Wenn das so aufgebaut wird, dass man nicht schaukeln kann, dann fragt man sich natürlich, ob dieses Gerüst irgendwas abtarnen soll. Und da kann man natürlich darüber nachdenken, ob da möglicherweise Waffen vergraben worden sind, ob da andere als Beweismittel in Betracht kommende Gegenstände vergraben worden sind. Ich weiß es nicht, das ist Spekulation.
Warum sich die Zeugin erst jetzt gemeldet hat, darüber schweigt sich Rechtsanwältin Doris Dierbach vorerst aus. Bei der Bundesanwaltschaft zeigt man sich angesichts der neuen Entwicklung zurückhaltend. Überrascht, aber durchaus erfreut, reagierten die anderen Nebenklagevertreter wie Mehmet Daimagüler.
Dieser Beweisantrag ist ein echter Knaller. Sollte die Zeugin das glaubhaft darlegen können, wäre das ein weiterer und wichtiger Beleg für die Annahme der Bundesanwaltschaft, dass Frau Zschäpe eben Mittäterin ist, Mörderin.
In einem anderen Punkt allerdings könnte die Aussage der Zeugin den Überzeugungen der Bundesanwaltschaft durchaus widersprechen. Die geht nämlich immer noch davon aus, dass der NSU eine abgeschlossene Zelle war, die unabhängig handelte. Die Zeugin will das Trio jedoch in Begleitung eines bulligen Skinheads gesehen haben, was nahelegt, dass das Trio im Vorfeld des Mordes Kontakt hatte zur örtlichen Neonazi-Szene.
Nein, ich gehe davon aus, dass es an jedem Tatort örtliche Helfer gab. Wir haben es hier mit einem größeren Umfeld zu tun.
Auch für Anwältin Doris Dierbach gibt es keinen Zweifel daran, das Zwickauer Trio war keine abgeschlossene Zelle.
Eine Anbindung an die örtliche Szene gibt es jetzt ja aktuell dadurch, dass bekanntermaßen Frau Schäbe mit einem Dortmunder Neonazi in Briefkontakt steht, einem inhaftierten Neonazi. Und es spricht natürlich einiges dafür, dass dieser Kontakt auf eine alte Verbundenheit zurückgeht.
Für Beate Schäbe könnte es jetzt eng werden. Ihre Verteidiger beharren bislang darauf, Schäbe habe mit den Taten des NSU nichts zu tun gehabt. Sollten sich die Aussagen der Zeugin bestätigen, wird es schwer, diese Argumentation aufrechtzuerhalten. Ob und wann die Zeugin vor dem Oberlandesgericht aussagen wird, muss nun der 6. Strafsenat entscheiden.
Direkt aus dem Gericht in München war das Thies Maaßen. Und wir gehen nach Italien. Da ist ja Politik ohne Silvio Berlusconi nach all den Jahren zugegeben nur schwer vorstellbar. Aber genauso könnte es kommen. Der Ex-Ministerpräsident hat im Kampf gegen seinen drohenden Ausschluss aus dem Senat einen Rückschlag erlitten. Das Wahlkomitee lehnte heute die Empfehlung eines Parteifreunds ab, der für Berlusconis Verbleib im Parlament warb. Innerhalb weniger Wochen könnte Berlusconi jetzt seinen Sitz im italienischen Senat verlieren. Er selbst hält sich für absolut unschuldig und arbeitet schon an seinem politischen Comeback. Aus Rom, Tilman Kleinjung.
Silvio Berlusconi macht ernst mit der Wiederbelebung seiner alten Partei Forza Italia. Noch heute soll die neue Parteizentrale eingeweiht werden. In seiner Videobotschaft nannte er die Parteigründung die letzte Chance, Italien vor der Katastrophe zu bewahren.
È l'ultima chiamata per gli italiani.
Das ist der letzte Aufruf an die Italiener, die merken, dass unser Wohlstand, unsere Demokratie, unsere Freiheit in Gefahr sind und ein stärkeres Engagement nötig ist. Berlusconi sieht sein Land im Würgegriff der Justiz. Er fühlt sich von Richtern und Staatsanwälten verfolgt und fordert die Bürger auf, dagegen vorzugehen. Der Ex-Ministerpräsident muss fürchten, wegen einer rechtskräftigen Verurteilung zu einer Haftstrafe seinen Sitz im Senat zu verlieren. Das Selbstverwaltungsorgan der italienischen Staatsanwälte und Richter warnte, das Ergebnis eines Prozesses, der durch alle Instanzen lief, sei ein Urteil, das akzeptiert und umgesetzt werden müsse. Ansonsten sei der Rechtsstaat in Gefahr. Auch der sozialdemokratische Ministerpräsident Enrico Letta, der eine Koalitionsregierung mit der Berlusconi-Partei PDL leitet, widersprach seinem Vorvorgänger. Italien ist ein Rechtsstaat, es gibt keine Verfolgungen und wir respektieren die Selbstständigkeit der Justiz und die Arbeit der Richter. Auf den Zustand seiner Regierung angesprochen, sagte Letta, wir arbeiten weiter. Doch kaum ein Beobachter glaubt an einen Fortbestand der Großen Koalition, sollten die sozialdemokratischen Senatoren im Oktober für einen Ausschluss Berlusconis aus dem Parlament stimmen.
Ein Bericht von Tilman Kleinjung. Im Allwetterzoo in Münster hat sich heute ein Drama ereignet. Ein Tiger hat einen Tierpfleger angegriffen und ihn zu Tode gebissen. Erste Einzelheiten gibt es jetzt von Anna-Lotta Liss.
Der Pfleger war dabei gewesen, alle Tiger aus dem Gehege ins Tigerhaus zu holen, sagte ein Polizeisprecher. Die Tiger laufen dafür durch mehrere Sicherheitsschleusen. Offenbar sei ein Tier übersehen worden, das noch draußen war. Als der 56-jährige Pfleger dann ins Gehege ging, griff der Tiger ihn an und biss ihm von hinten ins Genick. Der Mann war sofort tot. Anderen Zoowärtern gelang es dann, den 10-jährigen Tiger namens Rasputin abzulenken und aus dem Gehege zu locken. Der Tierpfleger sei ein sehr erfahrener, verantwortungsvoller und besonnener Mitarbeiter gewesen, sagte der Zoodirektor Jörg Adler. Sein Leben sei der Zoo gewesen, so Adler wörtlich. Es sei ein Albtraum, für den es keine Worte gebe, rang der Zoodirektor bei einer eilig einberufenen Pressekonferenz um Fassung. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln jetzt die Einzelheiten. Der Vorfall erinnert an ein Unglück im Kölner Zoo im vergangenen Jahr. Damals hatte ein Tiger eine Pflegerin angegriffen und totgebissen.
Informationen waren das von Anna-Lotta Liss. Ja, und damit endet auch das Echo des Tages für heute. Ich bin Anna Osius und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiederhören.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.